Wir wollen ja heute über die Paragraphen 175, 175a Strafgesetzbuch, beziehungsweise in der DDR war es der Paragraph 151, sprechen. Und Menschen, die halt eben rehabilitiert werden und entschädigt werden können, eben wenn sie aufgrund dieser Paragraphen verurteilt wurden. Was genau ist denn der Inhalt dieser Paragraphen?
Jetzt bezogen auch auf die DDR nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich bei der Staatsgründung entschieden, erstmal den Paragraph 175 in seiner Ursprungsform aus dem Reichsgesetzbuch, also noch aus der Weimarer Republik, zu übernehmen. Und in diesem war tatsächlich nur die widernatürliche Unzucht zwischen Männern unter Strafe gestellt. Also um das so ein bisschen einzugrenzen, also da ging es wirklich nur darum, es musste ein sexueller Akt stattgefunden haben, der mit einem heterosexuellen Geschlechtsakt, sprich der Penetration, wie man das so schön juristisch damals ausgelegt hat, irgendwie in Zusammenhang gestanden hat. Also das heißt, man hat sich in der DDR für einen wesentlich entschärfteren das entschärftere Gesetz entschieden als in der Bundesrepublik damals. In der Bundesrepublik hat man einfach den Paragraph 175 in der verschärften Fassung der Nationalsozialisten entschieden, den zu übernehmen, wo schon alleine die Anbahnung eines Geschlechtsaktes oder eines Kontaktes, auf dem ein Geschlechtsakt folgt, stand. Also das hätte ein Blickkontakt sein können, das war aber auch ganz viel im Bereich Denunziation, sprich wenn Nachbarn oder andere Leute gesagt haben, ja, die Person hat ein Verhältnis mit anderen Männern oder sucht verschiedene Orte auf, dass dort dann schon Strafverfolgungsmaßnahmen stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz gab es das bis zum Jahr 1968 zu Teilen auch in der DDR. Sprich, dass dort auch schwule Männer, aber auch Frauen zum Teil tatsächlich von Nachbarn denunziert worden sind. Und so im Rahmen von Strafrechtsreformen, die dann auch in der Weiterentwicklung des sozialistischen Staats in der DDR damals stattgefunden haben, hat man gesagt, okay, man braucht da ein neues Gesetz, weil eigentlich passt ja so die Diskriminierung nicht zum sozialistischen Selbstbild. Und dann hat man den Paragraph 151 während dieser Reform eingeführt im Jahr 1968. Und der hat unabhängig vom Geschlecht sexuelle Handlungen mit einer anderen Person des gleichen Geschlechts, wenn diese unter 18 gewesen ist, unter Strafe gestellt.
Wobei bei dem 175er war ja auch in der DDR die Besonderheit, dass da generell das Alter heraufgesetzt wurde, also obwohl mit 18 man volljährig war, wurde für den 175 dieses Alter auf 21 sogar noch hochgesetzt, während es aber bei dem 151er runtergesetzt wurde. Also von den 18 oder 16 dann nochmal runtergesetzt. Also das war schon ziemlich krass in der Hinsicht, sowohl ins Positive als auch ins Negative.
Wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest in der BRD war rein rechtlich betrachtet, erstmal nur der gleichgeschlechtliche Sex unter Männern verboten. Wieso hat man da die Frauen so außen vor gelassen? Oder andersrum gefragt, heißt das dann, dass quasi lesbische Frauen frei von jeglicher Repression waren? So rum vielleicht gefragt.
In der Nazi-Zeit, das ist eben auch ein großes Problem hinsichtlich Rehabilitationsansprüchen und Wiedergutmachungsansprüchen von lesbischen Frauen, ist ja offiziell niemand wegen 175 von den Frauen verurteilt worden. Es steht aber inzwischen fest, man hat das nachgewiesen, dass diese Frauen durchaus wegen ihres Lesbischseins verhaftet wurden. In den Gestapo-Akten steht das nämlich noch. Und dann ist es rausgenommen worden. Also vor Gericht und bei der Einlieferung in Gefängnis und KZ, da ist es nicht mehr das Thema. Da wurden die Frauen entweder kriminalisiert als asozial oder es wurde dann vordergründig, weil sie jüdisch war, weil sie kommunistisch war, pazifistisch, sozialdemokratisch, Gewerkschaft und so weiter, das wurde dann vordergründig als Verurteilungsgrund und Verfolgungsgrund genommen. Und dann macht es auch so schwer, und gerade Ravensbrück, die Geschichte mit der Gedenkkugel und so weiter, zeigt das ja, wie schwer es ist, dann nachzuweisen, dass diese Frauen eben wegen ihres Lesbischseins verfolgt und verurteilt wurden. Und ich denke mal, da sind wir erst direkt am Beginn eines Weges, das auch ordentlich aufzuarbeiten. Und dass Frauen da rausgenommen wurden, das hat ja auch eine lange Geschichte. Einerseits natürlich, da muss ich immer an diese berühmte Geschichte mit der Königin Victoria denken, als in England diese Homosexualität verfolgt werden sollte, hat man dann Gesetz ihr vorgelegt, und da waren ursprünglich auch die Frauen drin, und dann hat sich die Königin hingestellt, ach die Armen, was können die denn schon machen? Da wird es rausgenommen. Es hat System. Viele hoffen auch heute noch, dass sich lesbisch sein auf biologische Art doch reparieren lässt. Es muss dann nur der Richtige kommen und so weiter und so fort. Und es gibt mittlerweile auch Forschungen und Nachweise, dass in den KZs die lesbischen Frauen erste Kandidatinnen mit waren fürs KZ-Bordell. Auch dort dann die biologische Lösung nur der Richtige, und dann wird das alles schon biologisch repariert. Es müssen also doch Menschen gewusst haben, dass sie eigentlich wegen ihres Lesbischseins da eingesperrt waren. Ja, also das ist nochmal eine doppelt und dreifache Diskriminierung gerade der lesbischen Frauen. Wobei natürlich an Wiedergutmachung später damals niemand dran gedacht hat, aber es wirkt sich jetzt eben derzeit so negativ aus, gerade für lesbische Frauen.
Ja, wie kann ich mir das dann tatsächlich halt vorstellen, wenn es sowohl, wenn ich das auch richtig verstanden habe, der 175er in der BRD ja damals schon auch auf so einer Verdächtigung und so einem Verdachtsmoment basierte. Wie hat sich das ganz konkret halt eben auch auf das schwule und auch lesbische Leben halt eben ausgewirkt, sowohl in der BRD als auch der damaligen DDR?
Also ich würde jetzt mal so allgemein sprechen, dass viel natürlich versteckt auch stattgefunden hat. Es gab natürlich Orte des Treffens, also Bars, die innerhalb der schwulen Community damals in Anführungsstrichen, weil es konnte sich ja durch diese Gesetzgebung tatsächlich, konnten sich ja nicht wirklich Räume bilden sozusagen des Austausches und des Zusammenkommens. Aber es gab diese Orte, zum Beispiel auch Klappen, also öffentliche Orte, wo sich Männer getroffen haben, um Sex mit anderen Männern zu haben. Das gab es schon, und dort, da kann ich jetzt nur zur Bundesrepublik tatsächlich verstärkt was sagen, war in den 50ern bis 60er Jahren verstärkt natürlich auch die Sitte aktiv. Es fing irgendwann auch damit an, dass man hinter Spiegeln Kameras installiert hat, um genau zu filmen, wer dort ein- und ausgeht, um auch Beweismaterial zu haben und wirklich dann vor Gericht auch einfach die Betroffenen anklagen zu können. Also es ist dann so, die Personen sind zum Beispiel auf diese Toilette reingegangen, um Sex mit einem anderen Mann zu haben, und sind dann dabei von der Polizei gefilmt worden und dann direkt praktisch nach dem Geschlechtsakt, nachdem das Beweismaterial praktisch sichergestellt worden ist, auch verhaftet und dann verurteilt worden. Genauso gab es Razzien in einschlägigen Bars, wo man gewusst hat, okay, da treffen sich schwule Männer. Es war aber auch Denunziation von Nachbarn. Also es war sehr breitflächig, und der Staat hat ja, oder die Strafverfolgungsbehörden besser gesagt, haben dort zumindest in den 50er und 60ern sehr, sehr vehement die Strafverfolgung betrieben. Sprich, dass man davon ausgeht, dass in diesem Zeitraum so circa 50.000 schwule Männer zumindest in der Bundesrepublik Deutschland verurteilt worden sind, so in die Gesamtzeitspanne nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1994 geht man von bis zu 63 verurteilten schwulen Männern nach dem Paragraph 175 aus. Was jetzt die DDR anbelangt, da ist es ein bisschen schwieriger drauf zu schließen, weil natürlich durch die Auflösung des Staates oder wieder die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten in dem Rahmen ist, glaube ich, auch diesbezüglich viel verloren gegangen oder schlummert natürlich auch in Akten, wo man jetzt nicht so direkt Zugriff drauf hat. Es wird immer so gesagt, ja, es war ein bisschen weniger. Wir wissen aber so aus unserer Erfahrung, was schwule Männer in der DDR anging, man hat immer einen anderen Grund gefunden, sie zu verurteilen, so dass die Personen nicht aufgrund des Paragraph 151 verurteilt worden sind. Aber dann kam natürlich die Homosexualität, spielte dann noch irgendwie mit rein und stand dann auch irgendwie mit in der Akte. Aber sie sind nicht, meistens nicht grundsätzlich aufgrund des Paragraph 151 verurteilt worden. Und das macht es natürlich bei der Entschädigung nach dem bestehenden Entschädigungsgesetz ein bisschen komplizierter, auch dort Anträge zu stellen. Also es gibt die Möglichkeit, man muss da aber sehr genau ausdifferenzieren und dann gucken, in welchem Kontext eine Verurteilung stattgefunden hat und inwiefern praktisch das Schwulsein oder die Homosexualität noch mit eingeflossen ist und dann praktisch auch zu einer außerordentlich negativen Belastung, wie es halt im Entschädigungsbereich heißt, geführt hat, sodass man zumindest noch eine Entschädigung dann nach der Richtlinie, die es für dem Gesetz gibt, beantragen kann.
Ja, das ist ja ähnlich wie bei den Lesben grundsätzlich mit 175. Also das ist dann schon eine gewisse Parallele. Aber eigentlich sollten alle Menschen ermuntert werden, trotz allem aller Schwierigkeiten, auch beim Nachweis, diese Ansprüche zu stellen und im zweiten Weg sich darum zu kümmern, dass wirklich die Nachweise alle zusammenkommen. Dann gibt es dann immer noch die Möglichkeit, auch sich da Hilfe zu holen und so weiter. Aber sie sollten erstmal diese Ansprüche stellen.
Wir haben jetzt auf die konkreten Gesetzestexte, welche Auswirkungen das hat. Welche Strafe drohte denn den Leuten, die dann eben aufgrund von widerrechtlicher sexueller Handlungen verurteilt wurden? Was bedeutete das? Ist das Geldstrafe gewesen, Gefängnis und halt eben über die eigentliche staatliche Repression hinaus? Welche Folgen hatte das für die Leute, die halt eben verurteilt wurden? Erstmal ganz mittelbar.
Das ist sehr unterschiedlich. Es kam auch immer drauf an, in welchem Alter die Personen gewesen sind. Also waren sie zum Beispiel in der Bundesrepublik unter 21, war es meistens eine Jugendstrafe auf Bewährung. Waren die Personen über 21, kann es auch eine Haftstrafe auf Bewährung gewesen sein. Aber viele haben auch einfach ein oder zwei Jahre Gefängnis verbüßen müssen. Geldstrafen waren auch üblich, aber weniger häufig. Und was dann in Folge passiert ist, es wurde natürlich öffentlich. Personen haben ihre Arbeitsplätze verloren, sahen sich auf ihrer Arbeit Diskriminierung natürlich dadurch ausgesetzt. Auch die Selbststigmatisierung, verurteilt zu sein, gegen das Recht verstoßen zu haben, obwohl es ja eigentlich keinen Verstoß so gibt, aber sie haben halt gegen das Recht verstoßen. Also so dieses die psychischen Folgen, die auch daraus gefolgt sind, muss man einfach so sagen. Ja. Und im Endeffekt dann auch durch Arbeitsplatzverlust eine finanzielle Schädigung. Also damals dann zu der Zeit aktuell, aber auch im Nachgang jetzt natürlich, was die Renten betrifft. Denn wenn man den Arbeitsplatz verloren hat und sich natürlich neu auf Arbeitssuche begibt, was sagt man dem neuen Arbeitgeber, warum man seinen alten Job verloren hat? Es gab auch Einweisungen oder Urteile, in denen zum Beispiel die Personen zu Psychotherapien beurteilt worden sind, sozusagen. Genau, in der Hoffnung, dass sie zurück auf zu einer heterosexuellen Lebensweise dadurch finden. Also das war zumindest in den 50er und 60er Jahren noch sehr, sehr stark in der DDR. Ich hatte oder habe jetzt gerade noch einen aktuellen Fall, der das, glaube ich, ganz gut beschreibt. Vor 1968 war es so, die Person ist auf Bewährung verurteilt worden. Man hat ihr aber dann mit dem Urteil zum Beispiel eine Arbeitsplatzbindung auferlegt und dieses Urteil stand in allen Unterlagen der Person drin, also in Kaderakten, im Führungszeugnis, so dass auch in der Berufsschule das bekannt gewesen ist durch die Arbeitsplatzbindung, natürlich dann in dem Beruf, den die Person ausgeübt hat, und die Personen haben dann dadurch auch unter Mobbing gelitten und Diskriminierung und es hatte natürlich dann auch sehr starke Auswirkungen auf die Psyche einfach in dem Fall.
Noch bis 1994 hat es gedauert, bis letztlich der Paragraph 175 bzw. 175a aus dem deutschen Strafgesetzbuch gestrichen wurde. Wie ist denn das zu erklären, dass es so lange gedauert hat, bis eben die strafrechtliche Verfolgung von Homosexuellen auch in Deutschland nicht mehr möglich war?
In der Bundesrepublik ist er ja zweimal entschärft worden, 1969 und einmal 1973. Sprich, ist das Jugendschutzalter runtergesetzt worden von 21 auf 18 Jahre. Und was auch praktisch entschärft worden ist, dass praktisch die Anbahnung nicht mehr mit drin war. Also es ging tatsächlich nur noch um den reinen sexuellen oder den Geschlechtsakt, wodurch natürlich auch dann in der Bundesrepublik Deutschland auch einfach sich die Schwulenbewegung bilden konnte und auch auf die Straße gehen konnte. Aber es hat dann tatsächlich noch sehr, sehr lange gedauert, bis dieser Paragraph endgültig abgeschafft worden ist. Ich glaube, das war zum größten Teil natürlich ja auch noch durch sehr starke konservative Kräfte in den damaligen Regierungsparteien, die ja sich auch immer abgewechselt haben, dadurch bedingt, dass es keinen politischen Willen dazu gab.
Im August 1988 ist der 151 abgeschafft worden. Da war wieder mal eine Strafrechtsreform. Mit der Wiedervereinigung, Einigungsvertrag, da ist es wie so viele andere Geschichten. Es gab einfach keine Lobby dafür. Es waren Rechte von Menschen, die erstens mal eine Minderheit in der Gesellschaft waren. Die ganzen konservativen Kräfte, die hatten es einmal nicht auf dem Schirm und andererseits gab es eben wirklich absolut keinen politischen Willen, das, was in der DDR schon durchgesetzt war, jetzt ins Gesamtdeutschland zu nehmen. Dafür hätte eine richtig große Lobby gehört und deswegen musste das, wie so bei so vielen anderen, ich denke dann nur an Paragraph 218, dann im Nachgang auf Druck durch Bürgerrechtsbewegungen in Verbindung mit anderen Kräften natürlich, LSVD vor allen Dingen und andere dann nachträglich erst durchgesetzt werden.
In der Pressemitteilung vom Justizministerium ist tatsächlich das auch nochmal erwähnt worden. Die Zahl von den ca. 69.000 Verurteilten bis Ende August 2021 haben nur 317 Personen quasi so einen Entschädigungsantrag eingereicht. Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, du hast eben auch schon mal appelliert, Elke, sollen mehr Leute eben diese Möglichkeit wahrnehmen? Wer kann sich denn alles entschädigen lassen?
Naja, auf alle Fälle alle, die eben wegen Paragraph 175 oder 151 verurteilt wurden. Damit hat jeder von denen das Recht. Wer eindeutig damit verurteilt wurde, ist es eigentlich ganz einfach, aber die sind natürlich auch am schlimmsten stigmatisiert. Dann, das ist eben diese große Problematik, dass sie diese Stigmatisierung überwinden und sich im gegenwärtig immer noch nicht unbedingt queer-freundlichen gesellschaftlichen Klima da nochmal outen und vielleicht erneuter Diskriminierung aussetzen. Ich denke mal, das ist vor allen Dingen auch der Hauptgrund. Manche mögen es vielleicht denken, ist nicht mehr nötig. Keine Ahnung, ich bin nicht davon betroffen, ich kann es nicht unbedingt nachvollziehen. Und dann natürlich, Jan hat es ja vorhin schon mal gesagt, auch diejenigen, wo es nicht ausdrücklich vordergründig steht, dass sie wegen 175 oder 151 verurteilt wurden, wo das zwar eine Rolle spielt und vielleicht auch Endeffekt der auslösende Faktor war, aber es nicht da so vordergründig deswegen eben die Verfolgung passiert ist. Auch die sollten sich melden.
Diese Personen können einen Antrag auf Rehabilitierung stellen oder generell rehabilitiert sind alle verurteilten Personen qua Gesetz. Aber jetzt kommt das Aber. Da kann ich jetzt zum größten Teil tatsächlich auch nur wieder für die Bundesrepublik Deutschland sprechen. Viele Betroffene und verurteilte Personen haben ihre Urteile nach der Verurteilung vernichtet. Aus Angst davor, aufgrund einer Razzia, weiteren Strafverfolgungsmaßnahme, dass es entdeckt wird und dass man dann direkt wieder als Paragraph 175er erkannt wird und nochmal verurteilt wird. Oder auch die Familien haben es aus Scham vernichtet, weil es sowas ja nicht gegeben hat in der eigenen Familie. Und da liegt die Krux ein bisschen, weil wenn das Urteil noch vorliegt in schriftlicher Form kann dieses Urteil mit einem Antrag direkt an das Bundesamt für Justiz geschickt werden. Und das Bundesamt für Justiz bearbeitet diesen Antrag auf Entschädigung und berechnet dann auch die Entschädigungssummen und lässt den Betroffenen dann auch einen Bewilligungsbescheid zukommen und entsprechend dann auch die Entschädigungssumme. Wenn das Urteil nicht mehr vorliegen muss, bei der damals zuständigen Staatsanwaltschaft erst eine Rehabilitierungsbescheinigung beantragt werden. Das geht mit einer eidesstattlichen Versicherung. Dafür sind in dem Fall Angaben so gut wie möglich. Es ist nach sehr, sehr langer Zeit auch verständlich, wenn sich Personen nicht mehr genau erinnern, aber mit Angaben, die so gut wie möglich zu tätigen sind, mit einer eidesstattlichen Versicherung dann bei der Staatsanwaltschaft einzureichen, die dann darauf hin eine Rehabilitierungsbescheinigung erstellt, mit der dann praktisch wiederum der Antrag beim Bundesamt für Justiz gestellt werden kann. Ich muss dazu sagen, wir arbeiten sehr, sehr gut mit dem zuständigen Referat beim Bundesamt für Justiz zusammen und dort die Personen, die für die Entschädigung zuständig sind, sind wirklich sehr, sehr engagiert und den Betroffenen auch sehr zugewandt und gucken wirklich das Bestmögliche zu tun, um eine Entschädigung einfach möglich zu machen. Ein anderer Punkt ist, es muss ja nicht unbedingt eine Verurteilung vorgelegen haben, sondern Personen können ja auch zum Beispiel Strafverfolgung erlitten haben, ohne verurteilt worden zu sein. Also sprich, sie sind bei Razzien aufgegriffen worden, sind denunziert worden, haben in Untersuchungshaft gesessen und dadurch dann praktisch auch einen Schaden erhalten, der im Zusammenhang mit dem Paragraph 151 oder 175 steht. Und wenn sich daraus zum Beispiel noch eine außerordentlich negative Beeinträchtigung ergeben hat, also sprich, eine Person hat zum Beispiel, wurde von der Arbeit abgeholt und dann verhört. Und der Arbeitgeber hat es dann mitgekriegt, dass die Person unter Verdacht stand, homosexuelle Handlungen vorgenommen zu haben oder schwul zu sein, dann kann man auch nochmal eine zusätzliche Entschädigung nach der sogenannten Richtlinie dann beantragen.